Ich habe euch heute Morgen was mitgebracht. Was ist das? Ein Brief. Im Moment nur ein Umschlag, aber hier drin ist tatsächlich ein Brief. Hier drauf steht bei Airmail. Alun Hospital, CO Ole Glöckner, Jerusalem. Komisch, oder? Ein Brief. Kennt jemand noch sowas, was das ist? Ja, also sowas. Das ist so ein Ding, was man mit Hand noch schreibt. Dazu braucht man keine technischen Hilfsmittel. Ja, es hat mehr als 140 oder 160 Zeichen. Ja, und man denkt vorher nach, bevor man schreibt. Ja, das ist anders als beim WhatsApp-Tippen oder beim SMS-Schreiben. Also meistens auch ein bisschen länger. Ja, das sind jetzt mehrere Seiten. Und das Interessante ist, es gibt keine Gelesen-Markierung. Das heißt, man kann das Ding mehrfach lesen, ja, und der es geschrieben hat, der weiß auch nicht sofort, ob du es nun gelesen hast und wie du es gelesen hast. Also das nennt man Brief, ja, für die, die eher auf WhatsApp stehen oder SMS oder sogar Twitter. Dieser Brief hier ist datiert auf den 13.11.2001, geschrieben in Athen. Mein lieber Ole, oh, nun möchte ich dir meinen ersten Brief schreiben und dir eine Freude machen und dich an dem teilhaben lassen, was ich so treibe. Am besten, ich fange vorne an. Uiuiui, was ist da wohl in diesem Brief drin? Ich höre jetzt auf. Wenn ihr diese ersten Zeilen hört, dann denkt ihr euch, okay, was soll das jetzt? Was hat jetzt dieser Brief zu sagen? Und warum ist der in Athen geschrieben und an Ole Glöckner in Jerusalem datiert? Und außerdem, was war am 13.11.2001? Wenn wir einen Brief lesen, ist es wichtig, dass man ungefähr weiß, okay, wer ist denn der Absender und wer ist der Empfänger? In welchen Umständen wurde dieser Brief denn geschrieben? Was hat der Brief für inhaltliche Angaben, die mir irgendwie helfen, die Situation zu verstehen? Ich will euch nicht auf die Folter spannen. Das ist tatsächlich der erste Brief, den ich von meiner damaligen Freundin, jetzt Ex-Freundin und Frau, Andrea, bekommen habe. 2001, als sie mit dem Schiff aus Israel, wo wir uns kennengelernt haben, über Athen nach Deutschland gefahren ist und mir eben ihre Reise berichtet hat und ihr Schmachten nach mir ausgedrückt hat. Aber das bleibt unser Geheimnis. Wir wollen heute in eine Predigtreihe starten, wo es genau darum geht, einen Brief zu betrachten. Wir betrachten einen Brief voller Leben. Und dieser Brief, der steht in der Bibel, das ist der Kolosserbrief und den wollen wir gemeinsam lesen. Wer schon weiß, dass wir diesen Brief lesen, der hat vielleicht schon reingeguckt. Ansonsten herzliche Einladung dazu, den Brief einmal zu lesen. Man kann ihn mehrfach lesen, denn er ist sehr detailreich. Der Brief steht in der Bibel im Neuen Testament. Als Bibel kann ich nur empfehlen, euch eine verständliche Übersetzung zu nehmen, gerade wenn ihr noch nicht häufig in der Bibel gelesen habt. Da gibt es zum Beispiel die NGÜ, die sieht so aus wie so ein Notizbuch, gibt es auch am Büchertisch. Aber es eignet sich jede andere Übersetzung auch. Die, die euch beliebt, vielleicht auch die ihr lieb gewonnen habt, ob das nun eine traditionelle alte Luther-Übersetzung ist oder eben eine, die auch in einer moderneren, verständlicheren Sprache geschrieben ist. Herzliche Einladung dazu, einfach da mitzulesen. Wir wollen den Kolosserbrief lesen, so heißt der Brief. Das ist der Brief an die Gemeinde in Kolossä, so steht es in meiner Bibel überschrieben. Und dieser Brief, den lesen wir deswegen, weil er interessanter ist als der Brief, den meine Frau an mich geschrieben hat. Vielleicht ist er auch interessant, aber ich glaube, dass der andere eine viel größere Relevanz hat als der Liebesbrief meiner Frau an mich. Denn der Brief wurde von einem großen Missionar, von Paulus, geschrieben. Und wir wollen diesen Brief deswegen lesen, weil er über die Jahrhunderte hinweg eine Bedeutung erhalten hat bzw. gewonnen hat. Er hat 2000 Jahre überdauert. Der Brief ist 2000 Jahre alt. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Er wurde geschrieben von Paulus, einem großen Missionar, an eine Gemeinde in der heutigen Westtürkei. Und dieser Brief, der wurde über Jahrhunderte hinweg als extrem wertvoll, als hilfreich bewertet. Und das Interessante ist, dass Menschen aller Kulturen und aller Zeiten von Jahr 0 bis heute, oder Jahr 60 bis heute, diesen Brief gelesen haben. Und das Faszinierende ist, dass dieser Brief für viele Menschen etwas zu sagen hatte. Und meine Erwartung, meine Hoffnung und mein Vertrauen auf Gott ist, dass dieser Brief auch heute uns etwas sagen möchte. Und wir werden ihn in den nächsten Wochen gemeinsam durchlesen. Nicht heute in einem Rutsch, keine Angst, sondern wir werden uns einzelne Aspekte raussuchen. Und ihr könnt eigentlich immer für jeden Sonntag so 10, 15 Verse einfach schon mal lesen. Und dann werden wir darüber predigen und gemeinsam diesen Text erarbeiten. Dieser Brief, und das glaube ich, gilt für die gesamte Bibel, enthält allgemeingültige und wertvolle Informationen, Gedanken und Erkenntnisse, die ich heute auf mein Leben anwenden kann. Das Einzige, was du brauchst, ist, wie gesagt, eine Bibel. Heute kannst du mitlesen und wir wollen gemeinsam in diesen Brief einsteigen. Wie eben schon bei diesem Brief, es ist interessant zu wissen, wer der Absender ist, wer der Empfänger ist. Und deswegen werde ich auch ein bisschen darauf eingehen. Das Tolle ist, dass dieser Brief selber schon einige Aussagen dazu gibt. Und deswegen lade ich euch ein, euch mit mir auf diese Entdeckungsreise zu begeben und zu hören, was ist das eigentlich für ein Brief? Wo trifft dieser Brief, geschrieben für Menschen vor 2000 Jahren, auf meine Lebenswirklichkeit? Und wie möchte Gott zu dir und zu mir heute durch diesen Brief reden? Wir fangen ganz vorne an, wie man es beim Brief macht. Vers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi nach Gottes Plan und Willen, und der Bruder Timotheus an die Geschwister in Kolossee. Euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit Christus verbunden seid und zu Gottes heiligem Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Der Paulus hat es hier sehr einfach gemacht. Er schreibt gleich am Anfang, wer er ist. Er stellt sich vor: Ich, Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan, zusammen mit Timotheus, das ist entweder ein Mitverfasser oder einer, der zumindest mit ihm gemeinsam die Themen durchgekaut hat, die er in diesem Brief geschrieben hat. Paulus wird als sozusagen als Schreiber dieses Briefs identifiziert und ist auch heute weitgehend anerkannt. Er war der große Missionar der Christenheit. Er ist jüdischer Abstammung, also Jude, ist allerdings im Römischen Reich geboren und hat dadurch das römische Bürgerrecht gehabt. Und er ist eigentlich bekannt gewesen damals in Jerusalem als großer Christenverfolger. Als Jude, sehr orthodoxer, sehr tiefgläubiger Jude, empfand er den christlichen Glauben und den Glauben an Jesus Christus als den Retter, als den Messias, als ein Hindernis, als eine Ungehörigkeit, die es galt zu bekämpfen. Und er bekämpfte die Christen auf grausamste Weise, bis er tatsächlich in einer Vision, in einer Begegnung Jesus Christus selber begegnet ist. Und das hat sein Leben radikal verändert. Und er hat plötzlich erkannt, dass das, was so als kleinen Glauben er abgetan hatte, tatsächlich eine lebensverändernde Kraft hat. Und dass dieser Jesus nicht nur irgendeine Figur, irgendein Spinner war, sondern tatsächlich Gottes Sohn, so wie er es gelebt hat und wie er es gesagt hatte. Und dieser Paulus, auf den Paulus hatte diese Begegnung mit Jesus eine so starke Auswirkung, dass er plötzlich nicht mehr die Christen verfolgte, sondern ein blühender Christensympathisant beziehungsweise selber als Christ Christus verkündigte. Und er reiste herum und gründete im ganzen Römischen Reich Gemeinden und erzählte von Jesus Christus. Wenn wir noch einmal auf die Karte gehen können. Das ist so das damalige Römische Reich. Ist noch ein Ausschnitt, das ist eigentlich noch ein bisschen größer. Man sieht oben an der Ecke Rom und umkreist sieht man Kolossee. Wir lesen in den ersten Seiten auch, es ist gerichtet an die Geschwister in Kolossee. Geschwister wurden immer die bezeichnet, die Glaubensgeschwister, also andere Christen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass dieser Brief zumindest an Christen in Kolossee gerichtet ist. Und Paulus schreibt sie an. Wir wissen allerdings nicht viel mehr über die Christen dort. Waren sie als Gemeinde organisiert? Wahrscheinlich. Vielleicht so groß, wie wir hier uns sonntagmorgens treffen. Vielleicht auch etwas größer. Man weiß es einfach nicht. Aber es ist wahrscheinlich, dass sie sich als Gemeinde versammelt haben. Wo? auf der Karte seht ihr es, rot umkreist, in Kolossä. Das ist irgendwo in der Westtürkei. Das lag an einem kleinen Fluss und bildete mit zwei anderen Städten, mit Laodikea und Hierapolis, ein Städtedreieck. Braucht euch nicht so sehr zu interessieren. Ihr könnt gerne aber nochmal in eurer Bibel, meistens hat eine Bibel auch eine Karte, euch das nochmal genauer angucken. Das Interessante ist, diese Stadt war Teil des Römischen Reichs. Asterix und Obelix, sagt euch was, ja, die Römer, ne, die immer einen auf den Deckel kriegen, so waren die Römer damals nicht, sondern sie waren relativ stark und hatten einen gut funktionierenden Staat errichtet, ein großes Reich, was relativ straff organisiert war. Das heißt, die Menschen, an die das geschrieben wurde, lebten in einem politischen Umfeld, das von dem Römischen Reich regiert wurde, wo relativ viel Kontrolle und aber auch System und Ordnung, es Ordnung gab. Allerdings wurde auch mit Macht regiert. Soldaten, römische Soldaten waren einfach immer präsent. Die Stadt Kolossä, das weiß man aus der Geschichtsschreibung, war berühmt für schwarze Wolle. Das heißt, es gab wohl in den umliegenden Landabschnitten Schafherden und die Wolle wurde entsprechend weiterverarbeitet oder als schwarze Wolle verkauft. Die Stadt war eigentlich eine recht wohlhabende Stadt. Allerdings in der Zeit, wo dieser Brief geschrieben wurde, befand sich diese Stadt im Niedergang. Sie war wirtschaftlich abgehängt worden. Warum? Weil diese Stadt eigentlich groß geworden war, weil dort an der Stelle, an dem Fluss, wo sie lag, ein Übergang war, an dem eine lange Handelsroute lang lief. Und zwar die zwischen dem Osten, dem Orient, und dem Westen, was Griechenland bzw. dann Italien war, also der westliche Teil des Römischen Reiches. Also es war eine wirtschaftliche Unsicherheit, in der diese Christen, die Menschen dieser Stadt standen. Der Brief wurde ungefähr 60 bis 62 nach Christus geschrieben. Und wenn ihr mal überlegt, 60 nach Christus, wann ist Jesus ungefähr gestorben und auferstanden? Das war ungefähr 30 bis 33 nach Christus, je nachdem, wie man das rechnet. Das heißt, es war so etwa 27 bis 30 Jahre danach. Was war vor 27 Jahren? Nur, dass ihr mal so überlegt, vor 27 Jahren war die deutsche Wiedervereinigung. Ja, also so ungefähr 27 Jahre her, so ist ungefähr der Zeitabstand zwischen dem, dass Jesus gelebt hat und dass dieser Brief geschrieben wird. Paulus kannte anscheinend die Kolosser nicht persönlich. Das wird in dem Brief später deutlich. Allerdings kannte er Leiter aus der Gemeinde und wahrscheinlich sogar den Gründer der Gemeinde. Denn es wird beschrieben von einem Epaphras und auch von einem Philemon, die beide Teile dieser Gemeinde waren. Paulus war anscheinend noch nie dort gewesen, sondern nur in dem 150 Kilometer entfernten Ephesus. Vielleicht auch eine Stadt, von der ihr schon mal gehört habt. Dieser Brief wurde wahrscheinlich deswegen an die Kolosser geschrieben und geschickt, weil Paulus den Gründer in Rom getroffen hat. Ich weiß, es wird ein bisschen verwirrend. Paulus war in Rom und hat dort den Gründer dieser Gemeinde Kolossä getroffen. Und der hat ihm berichtet von dem, was die für Sorgen hatten und hat um Rat gefragt. Und wahrscheinlich hat Paulus dann in diesem Zusammenhang den Brief geschrieben. Er wurde dann überbracht von einem gewissen Tychikus. Das Interessante damals, es gab kein Postwesen, sondern es musste jemand einen Brief, so wie den hier, in die Hand nehmen. Da konnte man nicht bei E-Mail raufschreiben und dann irgendwo in den Briefkasten schmeißen, sondern der musste den in die Hand nehmen und musste dann losmarschieren. Und das war eine lange Reise, ja? Also das war auch nicht so eine Tagesreise, sondern das ging schon mehrere Wochen. Und wahrscheinlich hatte er nicht nur einen Brief dabei, sondern auch noch andere Briefe dabei, die wir sogar nachlesen können. Nämlich den Epheserbrief, den Philippa und den Philemonbrief. Auch alle in eurer Bibel zu finden, die ihr euch nachher am Büchertisch holt. Es ist erstaunlich, wie persönlich diese Briefe sind und das werden wir auch noch entdecken. Sie sind voll lobender Worte, Nähe, Liebe und Aufmerksamkeit. Und es scheint so, dass Paulus auch ein ziemlich gutes Bild von dieser Gemeinde gehabt haben muss durch die Erzählung des Gründers. Ich lese einfach mal die nächsten Verse. Paulus fängt jetzt mit sehr persönlichen Worten an und sagt: Jedes Mal, wenn wir für euch beten, dann danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus für euch. Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen denen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Davon habt ihr ja von Anfang an gehört, seit damals, als die Botschaft der Wahrheit des Evangeliums zu euch gekommen ist. Und genauso wie die Botschaft überall in der Welt Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet, genauso tut sie das auch bei euch seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade zum ersten Mal verkündet wurde und ihr erkannt habt, was diese Botschaft eigentlich bedeutet. Euer Lehrer in all diesen Dingen war Epaphras, unser geliebter Mitarbeiter und ein treuer Diener Christi, der sich mit ganzer Kraft für euch einsetzt. Er war es auch, der uns von eurer Liebe berichtet hat, die Gottes Geist in euch wirkt. Wow, was für eine Gemeinde, oder? Voller Liebe, eine, die Frucht bringt. Paulus ist voll lobender Worte. Ich verrate euch, diese Gemeinde war eine ganz normale Gemeinde. Wir werden im Laufe der nächsten Wochen entdecken, dass sie genauso Fragen hatte und Sorgen hatte, über Dinge debattiert, diskutiert hatte und dieses Bild, was Paulus hier am Anfang beschreibt, einfach ein Anfangslob ist, eine Motivation, ein Bekennen, ein Erkennen, wie wunderbar Gott doch ist, wie er durch diese Gemeinde wirkt. Aber wir werden entdecken, dass diese Gemeinden genauso vor Herausforderungen standen, weil sie aus Menschen bestand wie dir und mir. Warum? Sie lebten in einer kleinen Stadt, die vom Niedergang bedroht war. Und es war eine kleine Stadt, die im Römischen Reich auch von vielen Strömungen, Einflüssen und Gedankenbildern sowohl politischer, religiöser, wirtschaftlicher und sozialer Art ausgesetzt war. Und die Menschen hatten es nicht einfach. Sie stellten sich genauso wie wir vielleicht heute die Frage, was ist denn nun richtig und was ist falsch? Was ist die Wahrheit? Was soll ich denn nun noch glauben? Was ist denn politisch richtig? Wie wird es wirtschaftlich weitergehen? Und ist nicht die soziale Ungerechtigkeit etwas, was wir bekämpfen müssen? Stellt euch diese Gemeinde mit Menschen vor, die genauso gelebt haben wie wir, gearbeitet haben, geheiratet haben, Kinder großgezogen haben, vielleicht jung im Glauben waren, aber genauso Familien hatten, die sich Sorgen um ihre Kinder gemacht haben, Ehen, die unter enormem Druck standen, vielleicht Menschen in finanziellen Schwierigkeiten. Es gab Streit, Beziehungsstress, Unsicherheit. Und dann gab es eben aus dem Osten viele attraktive Philosophien und Strömungen, die vor allem versprochen haben, dass man nur aus seinem Körper herauskommen muss und irgendwie mit dem Geist in größere Sphären vordringen muss, damit es einem gut geht. Und aus dem Westen kamen die, die eher auf das Irdische bedacht waren und gesagt haben, wir müssen alles mit rationalem Denken ergründen und erforschen. Sie steckten mittendrin in den verschiedenen Philosophien, die die Kulturen hinbrachten, die an ihnen vorbeigezogen waren, über die Handelswege. Und sie waren in einer tiefen Verunsicherung. Und Paulus macht ihnen nun Mut und sagt, liebe Kolosser, ihr seid nicht die Einzigen und ihr seid nicht allein. Schaut euch doch das an, was Gott tut in dieser Welt. In der ganzen Welt trägt die gute Nachricht von Gott Früchte. Damals war es die ganze bekannte Welt, das Römische Reich. Aber auch heute kann diese Botschaft uns ermutigen, denn so viele Christen, wie es heute gibt, gab es nie zuvor. Wir sehen gerade auf der Südhalbkugel viele, viele Gemeinden, die stark wachsen. Wir erleben eine beispiellose Erweckung im muslimischen Raum. Wir erleben, wie Gemeinden überall aus dem Boden sprießen, in China, in Ländern, wo lange gegen Christen gekämpft wurde, in Südamerika, in Afrika. Und diese Ermutigung, die kann uns helfen, auch heute ermutigt zu sein. den Blick zu weiten auf das, was Gott tut. Das möchte Paulus hier sagen. Ich habe überlegt, wo erlebe ich denn so kleine Ermutigungen? Eine Ermutigung habe ich gestern gesehen, und zwar war im RBB ein Vortrag von und eine Moderatorin, die berichtete vom Kirchentag, und sie sagte: Wissen Sie was? Irgendwie ist Berlin gerade anders. Ich sage: Aha, interessant. Was sagt sie denn jetzt? Und sie sagt: Ja, morgens steigst du in den U-Bahn und da sagen dir Leute guten Morgen. Ja, das würden Berliner nie machen. Ja, und sie sagt: Irgendwie ist die Atmosphäre, ist der Geist der Stadt verändert durch die Christen in dieser Stadt. Ist nun alles perfekt in dieser Gemeinde Kolossee? Und ist es eine Gemeinde, wo wir vielleicht was von lernen können, aber die eigentlich nicht viel mit uns zu tun hat? Nein, ich glaube nicht. Die Menschen hatten genauso Zukunftsängste, Verlustängste, haben Fragen zum Thema Glauben. Wie soll ich meinen Glauben im Alltag leben? Und das können wir lesen in den nächsten Versen. Ich lese in Vers 9 einfach mal weiter, weil Paulus, nachdem er sie jetzt so gelobt hat und gesagt hat, wofür er so dankbar ist, spricht er jetzt trotzdem an, was diese Gemeinde beschäftigt und wie er ihnen helfen will. Er sagt: Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Erkenntnis schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und ihr werdet Gott immer besser kennenlernen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Auch ihr könnt noch lernen und wachsen, sagt Paulus. Er betet für diese Gemeinde, und das finde ich so faszinierend. Er ist irgendwie ein paar tausend Kilometer weg und sagt: Ich bete regelmäßig für euch als Gemeinde. Und er betet für geistliches Wachstum und er sagt: Es ist toll, wo ihr steht. Und ich sehe die Liebe in euch. Aber ich bete darum, dass Gottes Geist euch in eurem Glauben stärkt und euch näher zu Gott bringt. Jeden Tag ein Stückchen mehr. Ich wünsche mir, dass euer Glaube im Alltag Früchte trägt. Ein Leben, durch das Gott geehrt wird. Und dass ihr erkennt und das tut, was gut und richtig ist. Für mich kommt da so die Sorge durch von Paulus, als er von der Gemeinde gehört hat und gesagt hat: Ja, da gibt's viel Gutes, aber gleichzeitig sehe ich, wie in was für einer Herausforderung sie stehen, in der Zeit, in der sie gerade leben. Tun sie, was gut und richtig ist, oder was brauchen sie als Zuspruch, als Ermahnung, als Hilfe? Angenommen, diese Gemeinde ist so eine wie unsere. Tun wir vielleicht auch nicht immer nur das, was gut und richtig ist? Oder auch Dinge, durch die Gott nicht geehrt wird? Ich glaube, dass sowohl die Kolosser als auch wir gute Repräsentanten von Gemeinde, von einer typischen Gemeinde sind. Es gibt Dinge, die gut sind, aber es gibt auch Herausforderungen, in denen wir stehen. Und nicht alles ist in Butter. Und Paulus bleibt da nicht stehen, nur gute Wünsche zu verteilen, sondern er wendet sich jetzt in den nächsten Versen dem Hauptthema zu. Und das ist das Faszinierende, was er macht. Er sagt nicht: Ihr müsst jetzt das und das und das und das machen, um besser zu werden. Sondern in den Versen klang eben schon an: Ich bete darum, dass Gott euch die Kraft gibt. Und jetzt führt er sie zu der eigentlichen Kernaussage hin, die wir in den Versen 12 und 13 und 14 lesen. Und die lesen wir jetzt gemeinsam. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich gesetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Paulus fokussiert jetzt auf den einen, auf den es ankommt. Er sagt, dieser Jesus Christus, der hat uns befreit von Sünde. Er hat uns befreit aus unserem Egoismus, von dem Bösen. Und es gibt nur einen, der mich retten kann und der mich einen Schritt weiterbringen kann und der euch als Gemeinde dorthin bringen kann, wo Gott euch haben möchte. Gott, der Vater, hat diesen einen Sohn auserwählt, um euch zu erlösen, um euch zu retten. Und damit sagt er, durch nichts anderes findet ihr Rettung, Freiheit. Durch keine mystischen Gedanken aus Fernost, durch kein Nachdenken, wie es die eure griechischen Nachbarn machen, nicht durch irgendwelche Philosophien oder neue Ideen, die auf den Handelswegen an euch vorbeilaufen oder in eure Stadt schwappen. Die Fokussierung ist auf den einen Weg. Es gibt nur einen Weg im Wirrwarr des Lebens. Jesus Christus. Und er weist darauf hin und räumt alle Zweifel aus, dass Jesus dieser eine Weg ist. So wie Jesus sich selber vorgestellt hat und wie Paulus ihn erlebt hat und wie er es an die Gemeinde weitergibt. Und dann benutzt er zwei Worte, die ich total faszinierend finde. Er sagt, denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit. Und dieses Befreien, das heißt eigentlich wortwörtlich übersetzt, völlig errettet aus oder versetzt. Er hat uns befreit und hat uns in das Reich versetzt. Er hat uns rausgenommen und in das Reich seines geliebten Sohnes gesetzt, das Reich Gottes. Dort, wo Gott regiert und dort, wo Jesus Christus der König und der Herrscher ist. Er hat mich befreit aus der Gewalt der Finsternis. Was ist diese Gewalt der Finsternis im Vergleich zu dem Reich, wo Gott regiert, wo Jesus Christus der Herr ist? Diese Gewalt der Finsternis, die Paulus hier beschreibt, ist das Reich, ist die Herrschaft des Bösen, des Teufels. Es ist die Herrschaft des Feindes Gottes, der das Böse in unserer Welt hochhält. Und ich glaube, dass wir alle eine Vorstellung, wenn auch vielleicht jeder eine andere, Vorstellung von dieser Finsternis, von dieser Herrschaft der Finsternis haben. Und vielleicht sind wir sogar alle von dieser Finsternis, von dieser Herrschaft der Finsternis betroffen. Durch Beziehungen oder durch Nichtbeziehungen, durch kaputte Beziehungen, die ohne Hoffnung sind, die mich verunsichern, einengen oder hoffnungslos machen. Eine Herrschaft der Finsternis, in der Narben und Verletzungen erzeugt werden, die schmerzen und wehtun. In der Wut, Hass und Enttäuschung groß gehalten werden, die meine Seele zerfressen. In der ich oder andere unter Süchten leiden von Alkohol, Drogen oder Pornografie, die mich gefangen nehmen. Wo ich unter Zwängen leide, der Zwang zur Rechthaberei oder Macht ausüben zu müssen, die mich und andere zerstören. Oder vielleicht ist diese Finsternis auch etwas, was ich kenne aus meiner Gedankenwelt. Eine emotionale Finsternis, die mein Leben verdunkeln, wo Zweifel, Angst oder Unsicherheit regieren und mein Leben prägen. Mein Leben gefangen nehmen, mich gefangen nehmen. Und Paulus sagt, genau das, daraus möchte Jesus uns befreien. Und ich glaube, da kommen wir an den Punkt, wo diese Botschaft von Paulus allgemein gültig und für alle Zeiten gültig wird und ist. Er sagt, diese Gewalt der Finsternis, davon hat uns Gott und Jesus befreit und in sein Reich gesetzt, wo Frieden, Freiheit, Entfaltung herrschen. Und er sagt, Diese Gewalt der Finsternis, die muss euer Leben nicht mehr bestimmen, sondern die Freiheit in Jesus Christus ist das, was Gott für euer Leben möchte. Ich habe mir überlegt, wie kann ich dieses Bild vom Versetzen deutlich machen? Und jetzt kommt was ganz Untypisches für mich. Ich werde euch was zum Thema Pflanzen sagen. Kennt ihr alle, ne? Ein Topf Basilikum. Wunderbar, oder? Was würdet ihr eher kaufen, das oder das? Den großen, höre ich. Genau, hier ist schön viel dran, ne? Wusstet ihr, dass wenn man diese einzelnen Pflanzen, also diese Pflanzen hier drin, einzeln herausnimmt und in einzelne Töpfe pflanzt, ungefähr 10-mal mehr Frucht bringt als so in diesem Topf? Der sieht gut aus. Aber hier drin ist die Pflanze eingeengt. Hier drin kann sich die Pflanze nicht entfalten. Die einzelnen Pflanzen sind in Wurzeln verhakt und behaken sich gegenseitig. Sie sind eingepfercht in diesen Topf und sie sind nur dafür da, um scheinbar gut auszusehen. Aber sie haben keinen Platz für Entfaltung. Die Erde ist schnell abgenutzt, die Nährstoffe sind raus und wie ihr es wahrscheinlich von zu Hause auch kennt, so ein Topf hält nicht lange, selbst wenn man ihn gießt. Weil die Nährstoffe entsogen werden dem Boden und es einfach viel zu viel auf engem Raum ist. Dieser Topf ist auch nicht dafür vorgesehen für Entfaltung. Er ist dafür da, um kurzfristig gut auszusehen. Aber wenn man diese einzelnen Pflanzen nimmt und in einen Topf macht mit frischer Erde, sehen sie vielleicht am Anfang so klein aus. Aber wenn man den ein bisschen gießt und wartet, dann entfaltet sich plötzlich diese Pflanze. Diese Pflanze kann viel mehr Frucht bringen als das hier. Und ich glaube, dass man sich dieses Bild im Kopf nehmen kann, als dass im Reich der Finsternis herrscht Enge. Gibt es keinen guten Nährboden. Hier wird man klein gehalten, ohne richtige Nährstoffe, mit alter Erde, die schnell ausgedorrt ist. Und die Idee des Teufels ist es, uns so klein zu halten, möglichst eng beieinander, dass wir nicht die Freiheit und die Hoffnung und den Glauben erfahren, den Gott für uns bereithält. Wie wir lesen, hat Gott uns durch Jesus Christus aus dieser Gewalt der Finsternis herausgenommen und gepflanzt, versetzt an einen Ort, wo Freiheit herrscht, wo Weite herrscht, wo ich Freiheit und Platz zur Entfaltung habe, wo ich wachsen kann und wo ich sogar Früchte bringen kann. Ich habe jemanden gefragt, nämlich den Jacob. Jacob, du kannst schon mal nach vorne kommen. Ich habe den Jacob gefragt, einmal eine kleine Episode aus seiner Geschichte mit Gott zu erzählen. Denn Jacob und ich sind zusammen in Rooted gewesen. Wir haben gemeinsam Rooted erlebt und wir haben gemeinsam diese 7 Wochen, 8 Wochen gemeinsam erlebt. Was faszinierend war, wir haben jeder so ein bisschen unsere Lebensgeschichte erzählt. Und der Jacob hat mir was erzählt, wo ich sofort daran dachte, wow, Gewalt, Herrschaft der Finsternis, im Englischen heißt es the dominion of darkness, das finde ich fast noch beeindruckender, weil dieses Böse, dieses Einengende irgendwie deutlich wird. Und dann the kingdom of God, the kingdom of Jesus Christ. Und du bist halb Amerikaner, du bist ganz Amerikaner sogar, aber du kannst auch gut Deutsch. Und ich habe da irgendwie total an dich gedacht und ich würde gerne von dir wissen, wie du dieses Versetzen aus der Herrschaft der Finsternis in das Reich Gottes erlebt hast, weil du hast es auf eindrucksvolle Weise erlebt. Und meine erste Frage an dich ist, wie sah dein Leben unter dieser Herrschaft der Finsternis aus?
Ja, ich bin ziemlich arm aufgewachsen. Also in Tulsa, Oklahoma bin ich dort aufgewachsen. Und meine Familie, meine Mutter hat nichts gemacht. Also bevor ich in die Welt gekommen bin, hat meine Mutter mit ihrer Tochter im Auto gelebt. Und dann, kurz bevor ich geboren bin, ist sie in diesem sozusagen Ghetto, hat sie eine Wohnung bekommen. Halt, ne? Und sie hat ein Partyleben geführt und oft waren wir alleine als Kinder oder einfach mussten rausbleiben, weil die Erwachsenen wollten dann ihre Ding machen und Party und Drogen und Alkohol. Und genau, ich habe dann relativ auch früh damit angefangen, also ungefähr 13 und auch viel Mist einfach habe ich gebaut und doofe Sachen und Drogen und Alkohol und Party und Meine Schwester war noch schlimmer. Und ja, das, also zu Hause war ein, ja, wirklich also schrecklich, also schreckliches Ort, wo ich bin oft nach Hause gekommen und da war eine Polizei da und konnte nicht rein, wusste nicht, was genau passiert ist und so weiter. Und ja.
Und dann sagst du, also hattest du es erzählt, dann hattest du so ein Erlebnis, oder es waren mehrere Erlebnisse, aber ein ganz spezielles, wo du gesagt hast, da wurdest du quasi versetzt aus dieser Finsternis in das Reich Gottes. Was ist da geschehen? Wie ist das dieser Moment gewesen, diese Begegnung mit Gott?
Ja, es ist ein bisschen schwierig, also nicht alles zu erzählen, aber eine Pastorin von einer Gemeinde hat unsere Familie also im Prinzip geholfen, die ich kannte, dann dadurch zur Gemeinde und Jesus. Und es war... ich habe meinen Highschool-Abschluss doch geschafft. Die meisten meiner Freunde haben das nicht geschafft. Das war 2007, August, 5. August. Und das war im Sommer nach meinem Highschool-Abschluss. Ich hatte überhaupt keinen Plan für mein Leben. Und ja, einen Abend war ich dann auf einer Party mit ein paar Leuten. Und wir waren da und ich habe Drogen genommen und wie auch immer. Und dann ist mir das einfach so auf einmal bewusst geworden, dass... Man, ich bin depressiv. Das ist, und ich habe gesagt, Gott, ich weiß nicht genau, was ich jetzt beten soll, aber ich brauche Hilfe. Mhm. Und ja, plötzlich, also wirklich plötzlich, war ich befreit. Also ich war nicht mehr high. Und ich habe in diesem Moment gemerkt, ich habe Gott jetzt in diesem Moment begegnet. Und ich habe meine Sachen zusammengepackt und sagte, ciao, ich bin weg.
Ja.
Und dann, ja, ich bin glücklich und sauber und verändert, also wirklich nach Hause gefahren. Und ja.
Das ist krass, ja, so eine Situation, ein Moment. Wie zeigte sich das? Gib mir vielleicht ein oder zwei Beispiele, wie dieses neue Leben dann sich entfaltet hat, das du mit Gott erlebt hast.
Ja, also ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben machen sollte und bin zu meinem Pastor gegangen und sie sagte, was ist mit Bibelschule? Und so in 3 Wochen bin ich in der Bibelschule gelandet. Also ich bin tatsächlich da reingekommen und das war für mich Weltenunterschiede. Also ich habe dann dort Familien kennengelernt, Freunde kennengelernt, die mich Sachen beigebracht haben, wo überhaupt irgendwas in der Bibel steht. Und dann habe ich gesehen, es ist möglich, dass Menschen anders miteinander umgehen, als was ich kenne. Und dass sie Geduld und Liebe geübt haben, das war für mich alles neu. Mhm. Und sogar eine Familie, also haben uns oftmals bei sich eingeladen und ich dachte, wow, so sieht Familie aus. Ne? Man isst zusammen, man quatscht, man redet, man schmeißt sich nicht gegenseitig irgendwelche Sachen auf den Kopf und wie auch immer. Und das war für mich, ja, komplett anderes, also neues Welt haben.
Mhm. Cool. Vielen Dank dir. Ich weiß, dass du noch viel mehr zu erzählen hast. Das ist das Tolle an einer Live-Group, wenn man Rooted macht und dann noch gemeinsam zusammenbleibt. Vielen, vielen Dank für diese Ausschnitte. Ich finde es total beeindruckend und ich glaube, das zeigt das, was passieren kann, wenn Gott uns versetzt aus der Gefangenschaft, aus dem Reich der Finsternis ins Leben. Jesus hat einmal zu seinen Jüngern gesagt, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um zu Verderben zu bringen. Ich aber, und da schreibt er von sich oder da beschreibt er sich als guten Hirten, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Wo lebe ich noch? In Finsternis. Wo erlebe ich immer noch diese Folgen der Finsternis? Vielleicht sagst du, ich bin schon längst befreit, weil ich mit Jesus lebe, aber trotzdem erlebe ich immer noch die Einflüsse der Finsternis auf mein Leben. Es gibt noch Dinge in meinem Leben, die finster sind. Und das ist auch völlig normal. Ich kann das aus meinem eigenen Leben bezeugen, dass es nicht in allen Bereichen, und Jacob, du wahrscheinlich auch, dass es nicht in allen Bereichen Schnipp macht und plötzlich alle Finsternis weg ist. Dafür leben wir in einer Welt, die durchdrungen ist auch von Dingen, die nicht göttlich sind, die nicht von Gott gewollt sind. Aber meine Frage an dich ist, wo lebst du in dieser Finsternis und brauchst Befreiung? Wo Wo lebe ich in dieser Finsternis? Wo sind noch diese finsteren Flecken in meinem Leben und ich brauche die Finsternis? Wo ist die Finsternis noch nicht ganz weggegangen? Wo brauche ich noch diese Befreiung? Wo bin ich eingeengt wie dieses Basilikum? Und vielleicht bist du schon jahrelang gefangen in Dingen, die dich so klein halten. Nach außen siehst du schön aus und sieht aus, als ob du grüne Blätter hast, aber es entsteht keine Frucht, es kann keine Entfaltung geschehen in deinem Leben, weil du eingedrängt bist. Vielleicht bist du frustriert über Sünde in deinem Leben, die du einfach nicht los wirst. Oder es gibt Krankheit oder Schmerz, Wut und Enttäuschung. Und alle diese Dinge brauchen einen Prozess der Heilung. Und alle diese Dinge brauchen einen Weg. Aber sie können nicht ohne dieses Freisetzen von Jesus Christus geschehen. Jesus Christus ist der Start, ist der Anfangspunkt, ist der Funke, der zünden muss, damit diese Veränderung stattfinden kann, diese Befreiung. Ein echtes Leben, glaube ich, gibt es nur unter der Leitung von Jesus Christus. Und ich lade dich jetzt ein, mit mir gleich zu beten. Und ich möchte beten für dich, wenn du in dieser Situation stehst und sagst, Mensch, ich bin auf der einen Seite dankbar für das, was Gott getan hat schon in meinem Leben. Aber gleichzeitig sehe ich noch Dinge, wo diese Herrschaft der Finsternis noch präsent ist. Und ich möchte sie loswerden. Und ich möchte jetzt zu Jesus schreien und rufen, Jesus, rette mich daraus und versetz mich in dein Reich. Vielleicht ist es für dich das erste Mal, dass du dieses Gebet betest. Und dann wünsche ich dir, dass du dieses Gebet sprichst und nicht einfach darüber hinweggehst, über das, was du gehört hast. Und dass du einfach diese Chance nutzt und sagst, Jesus, ich erlebe diese Finsternis in meinem Leben und ich brauche Befreiung. Befreie du mich. Ihr dürft gerne aufstehen und ich möchte gerne mit euch beten. Wer sagt, das bin ich, das ist mein Gebet, der kann gerne seine Hand heben als Zeichen, aber du kannst es auch für dich einfach festmachen. Ich wünsche es mir nur, dass du es für dich festmachst und vor Gott bringst. Gott, du bist ein guter Gott. Und du hast gesagt, dass du das Licht des Lebens bist und das Licht bringst. Finsternis ist die Abwesenheit von Licht. Und ich bete jetzt darum, dass dein Licht scheint über unserem Leben und in unserem Leben. Jesus, ich bete jetzt darum, dass du uns die Augen öffnest für die finsteren Flecken in unserem Leben, wo wir noch Befreiung brauchen oder wo wir vielleicht das erste Mal echte Freiheit brauchen und versetzt werden müssen aus dieser Herrschaft der Finsternis in dein Reich. Und ich bete jetzt für jeden von uns hier, dass du uns berührst und dass du uns zeigst, wo wir diese Finsternis ablegen dürfen, weil du uns ergreifst, weil du uns behutsam wie ein Gärtner umpflanzt. Mit frischer Erde, mit Platz für Entfaltung, mit Platz für Liebe und Wachstum und Frucht. Ich bete jetzt für die, die sagen, sie leiden unter Dingen, die das Böse in ihnen hochhalten will. Und ich bete darum, dass du heute Befreiung schenkst, im Kleinen wie im Großen. Ich bete um Befreiung von den kleinen Dingen des Lebens, wo wir merken, dass sie uns beeinflussen und uns davon abhalten, uns zu entfalten. Und ich bete auch für die großen Dinge, die vielleicht heute nur durch einen Anstoß zu einem Heilungsprozess führen können. Jesus, bitte wirke du jetzt mit deiner Macht und zeige du die Macht in deinem Reich. Zeige deine Macht und deine Herrschaft. Offenbare dich uns heute Morgen. Ich bete darum, dass du bei mir anfängst. Und dass du dabei nicht stehen bleibst, sondern jeden berührst, der sich heute dir öffnet. Amen.